herzlich willkommen zum Uncast Episode 169. Sicherheit ist keine Hexerei. Jawohl, genau. Und ja, ich habe jetzt schon seit einigen Folgen mal nichts mehr von Verschlüsselung gesagt, oder jedenfalls nicht mehr so vehement, ja. Das wird sich heute noch ändern, ja. Weil eine Grundfunktion in einem Android-Handy seit, ich glaube, Version 2.3 oder sogar 2.2, wird heute behandelt, ja, und die kann man nutzen. Und natürlich der handfeste Skandal, wie ich finde, ja, Play Music, komme ich gleich dazu. Dann natürlich, wie immer, die News und die Community, Nachrichten und auch die neue App der Woche, sehr interessant, spitzt die Ohren. Ja, mittlerweile finde ich, ein handfester Skandal ist die Leidensgeschichte, muss ich sagen, mit Play Music. Was ist passiert? Am 30. September ging Play Music in weiteren Ländern online. Was ist Play? Das heißt Google Play Music All Access. Darum geht's eigentlich, ja. Play Music gibt's ja bei uns schon eine ganze Zeit lang, aber es geht um das All Access, wo man eben Zugang hat gegen eine monatliche Gebühr zu der Musiksammlung, ja, von Google Play. Übrigens nicht die komplette Sammlung, wenn sich das immer wieder jemand fragt. Also die Tschechische Republik, Finnland, Ungarn, Liechtenstein, Niederlande, Russland und die Schweiz dürfen jetzt gegen diese Flatrate-Gebühr Musik auch bei Google hören. Und in Deutschland, der größte Musikmarkt in Europa, nicht. Das schreibt man oder hat man die ganze Zeit der GEMA zugeschrieben. Ich weiß nicht, ob das noch gültig ist. Ich sag mal bei Google Play nicht da. Hier wird offenbar mit den Konsumenten ja ein Spiel getrieben. Ja. Google nutzt die Konsumenten als Druckmittel gegen die Musikindustrie und die Musikindustrie wiederum, beziehungsweise die GEMA, die nutzt und kann hier bei Play Music was anderes nutzen gegen Google. Nämlich die Tatsache, dass es schon etliche Firmen gibt, die genau dieses Modell bereits anbieten. Seit teilweise einem Jahr und länger. Ja, ich selbst empfehle ja Deezer als Alternative. Das funktioniert schon seit geraumer Zeit wunderbar. Alle Lizenzen vorhanden. Man kann auch eigene MP3s übrigens ohne Begrenzung, also nicht nur 20.000 MP3s, sondern so viel man will, hochladen. Eigene Musik, also. Und von den Kosten her ist es in etwa gleich. Und ja, dann spreche ich eigentlich nichts dagegen. Dazu gibt es noch Dienste wie Spotify, ja, MyJuke beispielsweise. Das ist ein Dienst von Saturn, ja. Auch bei MediaMarkt gibt es sowas in der Richtung und etliche andere, die eben hier diese Musik-Flatrates anbieten. Und damit muss ich ganz klar sagen, wird das Argument von Google entkräftet, ja, wir können da nichts machen, ja, es liegt nicht an uns, es liegt an der GEMA. Offensichtlich kriegen es andere Firmen eben hin. Ich habe das schon, als Google Music All Access gestartet ist, habe ich das ja bereits schon ausgeführt, mich darüber aufgeregt. Heute rege ich mich darüber nicht mehr auf. Ich habe mittlerweile auch ein Deezer-Abo abgeschlossen und nutze den Dienst ohne Probleme. Sehr schön ging das alles. Und das Musikangebot ist sehr, sehr groß. Ich wage sogar noch zu bezweifeln, dass das Angebot bei Google Music All Access genauso groß ist wie bei Deezer, weil es ist nämlich nicht, wie gesagt, nicht der ganze Katalog von Google Music Stücken, die man kaufen kann, verfügbar als Google All Access Inhalt. Ja, das sind nur die ausgewählte Inhalte. Ja, wo da die Musikfirmen da auch einverstanden sind. Gut, wie gesagt, die anderen Firmen haben es hinbekommen und ich sehe eigentlich nicht ein, warum man überhaupt noch warten sollte. Das heißt ja nicht, dass man ganz komplett weg muss mit Google Plus, Google Music. Man kann ja auch seine Musik, seine MP3s nach wie vor hochladen, wenn einem das Verwaltungssystem besser gefällt, was eindeutig natürlich besser ist, dass, also für die eigenen MP3s bei Google Play Music als eben bei dieser, aber trotzdem. Das kann man ja beides nutzen, spricht ja nichts dagegen. Aber auf das All Access, da kann ich sagen, da muss man nicht drauf warten. Das gibt's schon und auch besser, ja, von den etablierten Diensten bereits. Und ich verstehe nicht genau, wo das Problem ist. Aber hier finde ich habe so das Gefühl, hier werden Grabenkämpfe ausgetragen auf den Schultern der Anwendern. Ja, auf den Schultern der Anwender. Ich sehe hier nicht, dass es da nicht möglich wäre, sich mit der GEMA zu einigen. Entweder will die GEMA von Google mehr Geld als von den anderen. Das wäre ein Fall eventuell für eine Gerichtsverhandlung, für eine Anzeige gegen die GEMA seitens Google. Deswegen kann ich mir das nicht vorstellen. Oder Google möchte nicht so viel zahlen wie die anderen. Und da muss ich mich dann auch fragen, inwieweit das dann, naja, sagen wir mal, positiv Google angelastet werden kann. Ja, weil wenn die anderen Firmen das hinkriegen, mit den Gebühren abzudrücken an die GEMA, dann könnte so ein Weltkonzern wie Google wohl auch machen. Ja, sage ich mal ganz einfach. Der Kampf gegen die GEMA hat ja angefangen bei Google, bei der Geschichte um YouTube, die übrigens seit Jahren geht und bis heute noch nicht abgeschlossen ist. Genauso könnte das auch bei Play Music All Access passieren. Und das bei YouTube, das ist mittlerweile auch schon wieder, muss man das ganz klar hinterfragen. Sicherlich, da ist es, sind die Sympathien eigentlich ganz klar für Google, ja, auf Google gerichtet, weil hier gibt's Zahlen, hier gibt's Informationen und da verlangt offenbar die GEMA wirklich viel. Allerdings, das habe ich heute in der Rios Wochensicht auch gesagt, Vivo ist gestartet mit den Musikvideos, die bei YouTube alle gesperrt sind, weil YouTube die GEMA-Gebühren nicht zahlen will. Und Vivo zahlt diese Gebühren, ja. Und bei Vivo kann man jetzt zum Beispiel das neue Katy Perry Video Roar durchaus sich angucken, ja, kostenlos, einfach so, ja. Daft Punk Musik hören, die haben auch Audiospuren sozusagen, wo nur ein Cover eingeblendet wird, ja. Alles legal, direkt auch eingestellt von den Musikfirmen auch, ja. Und ja, klar, natürlich. Bei Vivo arbeiten dann die Musikfirmen zusammen. Das soll als Konkurrenz für YouTube sein. Jetzt wäre aber die Frage, müssen die GEMA-Gebühren zahlen? Ja, natürlich müssen die GEMA-Gebühren zahlen und die zahlen die auch. Google zahlt keine, will keine GEMA-Gebühren in dem Maße zahlen. Das kann ich zwar ein bisschen verstehen, ja, durchaus. GEMA will einfach zu viel. Aber Fakt ist nun mal, ja, es gibt einen Dienst, der alles das kann, was YouTube nicht kann. Und es gibt mehrere Dienste, die genau das können, was Google Music All Access kann. Können sollte, ja, oder in anderen Ländern kann. Ja. Und das ist nämlich genau der Punkt, wo man dann sagt, okay, hallo, ich bin Konsument und jetzt reicht mir's. Jetzt habe ich die Plauze voll. Ja. Und Google muss aufpassen, dass die Stimmung nicht umschlägt. Bei mir ist es schon fast so weit, dass die Stimmung nicht umschlägt, ja, weil dieser ist zum Beispiel auch aus dem Grund sehr sympathisch, weil es auch ein europäischer Dienst ist, ja, sprich Datenschutz. Das alleine ist schon wieder ein Pluspunkt für dieser und ja, der große Pluspunkt ist eben, dass dieser das kann und Google Play Music nicht. Ja, so ist das. Ja, Datenschutz. Gutes Stichwort zur Überleitung. Wir haben ja drüber gesprochen, wie man zum Beispiel E-Mails verschlüsseln kann, was für Programme man dann installieren kann und wie man sonst noch zum Beispiel Passwortlisten sichert, etc. etc. Und das war schon vor einigen Folgen passiert. Wer sich dafür interessiert, kann oder dem ist empfohlen, auf jeden Fall mal noch den alten, einer von den alten Folgen anzuhören. Ich guck grad mal, wo es denn hier war. Das ist schon ein paar Folgen her. Eieiei. So viele Podcasts, Mensch, so viele Folgen an Kassiere. Unglaublich ist das. ja, genau, also die Folge 162 war das, Safer Surf. Und da ging es dann eben um die Verschlüsselung. Aber eines haben wir noch gar nicht besprochen, nämlich eine Sicherung, die von bei Android von Anfang an mit dabei ist, ja, und die zumindest, also ich möchte die nicht als 100% sicher, 100% sicher gibt es sowieso nicht, aber nicht als super übersicher propagieren, aber es ist ein weiterer Schritt zu einem, sag ich mal, sicheren Handy, ja, und zwar die Verschlüsselung, die Komplettverschlüsselung des Android-Gerätes. Das wird angeboten, das kann man machen. In den Einstellungen, ja, kann das ausgewählt werden. Wo war es? Also Settings, ja, dann Sicherheit und dort gibt's einen Menüpunkt Verschlüsselung. Wenn man das macht, wenn man das dort aktiviert, dann wird das gesamte Telefon verschlüsselt. Also alle Daten und auch die System, die Systempartition. Und dann kommt man nur noch an das Gerät ran, wenn man dann entsprechend das Passwort bzw. PIN eingibt, um die Entschlüsselung schon vor dem eigentlichen Booten zu starten. Also man schaltet das Gerät an und dann dauert es einen kleinen Moment, dann kommt ein Bildschirm, bei dem man das Passwort oder den Code eingeben muss. Und erst damit wird das Handy dann quasi entschlüsselt oder werden die Teile, die gebraucht werden, zum Booten entschlüsselt. Und dann erst bootet das Handy normal rein und startet wie gewohnt. Ja. Und das hat einen großen Vorteil. Wenn man das Handy im ausgeschalteten Zustand beispielsweise verliert oder man bekommt es gestohlen, dann kann hier erstmal nichts gemacht werden. Ja. Man kann es auch nicht an einen Rechner anschließen zum Auslesen, weil die Daten ja kodiert sind. Natürlich, wenn man das jetzt angeschaltet hat, das heißt, man hat die Sperre aufgehoben, ja, dann sieht die Sache natürlich anders aus. Da kann man es natürlich an den Computer anschließen, ganz klar. Aber dennoch ist es ein zusätzlicher eine zusätzliche Sicherheitsfunktion, denn auch der Akku geht auch mal leer. Ja, man kann das nicht unbedingt immer jetzt vollladen, wenn man so ein Handy irgendwie hat. Ja. Auch Ermittlungsbehörden, die das Handy krapschen, ja, kommen dann eben ohne diese Verschlüsselung und dass man das Verschlüsselungspasswort eingeben hat, nicht an die Daten ran. Die Verschlüsselung ist sehr sicher. Für normale Anwender oder normale Behörden ist diese Verschlüsselung nicht zu knacken. Ob das Ganze NSA-sicher ist, das mag ich noch bezweifeln, da Google ja massiv unter Druck gesetzt wird, immer von der US-Regierung, könnte es natürlich sein, dass dort auch hier was gemacht wird. Übrigens, es gab mal einen Bug mit der Schwäche der Zufallszahlen, also der Zufallsgenerator war nicht gut genug und somit konnte die Verschlüsselung eigentlich geknackt werden, aber das hat Google bereits durch ein Update jetzt behoben und jetzt sollte das also zumindest bei neueren Systemen absolut kein Thema mehr sein und somit ist die Verschlüsselung für normale Anwender recht sicher, selbst mit diesen Zufallszahlengenerator Verschlüsselungsdingenskirchens, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, die normalen Ermittlungsbehörden, die können froh sein, wenn sie den normalen PIN-Code knacken. Gut, was sollte man beachten? Am besten, bevor man diese Verschlüsselungsaktion startet in den Settings, sollte man ein Passwort auswählen. Und zwar ebenfalls bei Security. Da kann man ja auswählen, ob man mit einem PIN, mit einem Screen Lock, also so Muster, ja, oder mit einem Passwort sperren will. Und das sollte man auf jeden Fall ein Passwort nehmen. Ja. Das ist dann nämlich auch das Verschlüsselungspasswort. Das ist, klar, ihr müsst das dann immer eingeben. Ja. Auch beim Entsperren vom Telefon. Das ist nun mal auch ein Nachteil, ganz klar. Aber dann ist es auch relativ sicher. Jetzt hier einen PIN-Code einzugeben, das ist nicht gerade optimal. Also das ist auch zu kurz in der Regel. Das sollte nicht gemacht werden. Diese Codes können leichter geknackt werden, ganz relativ leicht sogar. Ja. Deswegen würde ich das auf keinen Fall tun. Stattdessen eben ein vernünftiges Passwort auswählen. Ja. Auch mal ein Sonderzeichen rein und ein paar Zahlen oder so und dann geht das. Ja, leider ist es momentan nicht möglich, also mit Bordmitteln der Verschlüsselung ein anderes Passwort zu geben wie dem Unlock-Code für das Einschalten vom Handy. Leider, leider, das wäre natürlich die optimale Lösung. Man hat ein super kompliziertes Encryption-Passwort und aber eine ganz leichte, zum Beispiel ein ganz normaler PIN-Code zum Entsperren des Telefons, wenn man eben das in die Hand nimmt, ja, und eben entsperrt, anschaltet, zack, dann muss man das ja immer entsperren und dann einfacher PIN-Code, zack. Das würde ich mir also wünschen, dass man das getrennt irgendwie machen kann, aber ich habe jetzt nur Tools gefunden, die das über Root-Funktionalität machen. Ich habe zwar mal gehört, gelesen, dass es auch etwas geben soll, mit dem man ohne Root die Passwörter separat ändern kann, aber ich habe es, wie gesagt, noch nicht gefunden. So, bevor ihr jetzt ans Handy rennt und das alles macht, erstmal, ich habe es ungefähr 40, 50 Mal, und das ist nicht gelogen, probiert, bis es endlich geklappt hat. Das Handy muss erstmal ganz vollgeladen sein und muss während dem Versuch auch am Netzteil hängen. Also ganz vollgeladen und am Netzteil hängen. Ja, und dann eben ein Passwort oder ein PIN-Code für die Sperre festgelegt werden. Und dann kann man eben das in den Settings Sicherheit, Verschlüsselung auswählen. Und das habe ich ungefähr 50 Mal, also gefühlte 70 Mal, ja, eingeben müssen. Ist wirklich, ich habe es tagelang probiert. Und irgendwann hat es dann begonnen. Warum das vorher nicht funktioniert, ich kann es nicht sagen. Vielleicht sind da irgendwelche Tasks am Laufen gewesen, die das verhindert haben, diesen Encryption-Start. Es ist auch eine sehr komplizierte Prozedur. Deswegen muss das Handy auch voll sein, am Ladegerät sein. Wenn da nämlich was schieflauf, ist es vorbei. Ja, vielleicht vorher noch ein Backup machen, weil wenn da bei der Encryption was passiert, sind die Daten weg. Ja, und zwar endgültig. Und da wird alles verschlüsselt, da wird das ganze System verschlüsselt und rumgeschrieben und rumkopiert. Da ist es wirklich ganz, ganz haarig dabei. Ja, also dann zwei Nachteile gibt's dabei. Das Telefon wird etwas langsamer. Ja, also hier am Nexus 4 habe ich's gemacht. Ich merke da keinen Unterschied von der Geschwindigkeit her. Allerdings muss ich auch sagen, ich habe keine aufwendigen Games drauf auf meinem Handy, ja, und wenn da ein Spiel vorhanden ist, das zum Beispiel immer wieder neue Daten während dem Spielen lädt, dann wird das unter Umständen merklich langsamer, ja, das muss man ganz klar sagen, aber wer sein Handy als Arbeitsgerät benutzt und nur wenig, sage ich mal, mit dem Gaming jetzt rummacht, ja, der sollte das Plus an Sicherheit deswegen nicht in den Wind schreiben, und das Verschlüsseln, weil wie gesagt, im normalen Benutzen ist das Telefon, wenn ich jetzt hier dieses vom Nexus 4 ausgehe, das hat auch allerdings auch ein Quad-Core, ist das absolut nicht zu spüren. Ja, das muss man aussagen. Dann ist die Encryption, also die Verschlüsselung, auch eine Einbahnstraße. Das heißt, man hat das Telefon verschlüsselt, fertig. Es gibt keine Möglichkeit mehr, das Telefon wieder zu entschlüsseln, so dass es, also, dass man kein Passwort mehr eingeben muss. Das kann man nur noch machen, indem man ein Werksreset macht und alle Daten gelöscht werden. Ja. Nur noch so kann man das wieder in, zurücksetzen. Das ist allerdings auch gleichzeitig ein Vorteil, ja. Denn somit ist gewährleistet, dass es zumindest da keine Schwachstelle gibt, die zum Beispiel einem Angreifer ermöglicht, einfach das Telefon wieder umzuwerkeln. Ja. Diese Möglichkeit gibt's grundsätzlich nicht. Ja, das kann man nicht und deswegen ist es sowohl ein positiver Punkt als auch ein negativer Punkt. Genau. Also zu empfehlen auf jeden Fall diese Verschlüsselung des Gerätes. Ja, im Notfall, wenn ihr seht, oh oh, ja, dann schaltet das Gerät aus. Niemand kommt mehr an eure Daten ran, auch nicht, indem man es an den Computer anschließt. Und das ist nämlich genau das Problem, wenn man das Telefon nicht verschlüsselt, seinen PIN-Code und alles, ja wunderbar, den kann man alles schön eingeben, da kann es super kompliziert sein, den müssen unter Umständen, muss gar nicht geknackt werden, weil die Apps und auch ja, die Apps legen Daten ab, ja, auch ihr legt unter Umständen wissentlich, unwissentlich Daten ab im Speicher vom Telefon, beispielsweise im Download-Ordner, das, was ihr herunterlädt, die Fotos beispielsweise, ja, die sind auf dem Gerät gespeichert. Und auch wenn jemand den PIN-Code nicht hat, er kann es an den Computer anschließen und damit ganz normal euer Gerät mounten und zugreifen auf eure Daten, wenn ihr das nicht verschlüsselt habt. Und das müsst ihr euch immer vor Augen führen. Vielen ist es nicht bewusst, dass zum Beispiel ihre ganzen Sachen, die sie drauf haben, sei es jetzt Filme, Musik oder die Bilder, die man macht, die sind offen zugänglich, auch bei den Geräten, die keine SD-Karte haben, denn die liegen unverschlüsselt drauf und wenn man dann an den Rechner anschließt, kann man da ganz normal zugreifen und einfach den Ordner rüberziehen auf den Computer und schon hat man eure Daten. So einfach geht es. Ja. Nur die Systemdaten, wie zum Beispiel Passwörter etc., die liegen auf einer Systempartition, die nicht so einfach zu kopieren sind. Ja. Da müsste man schon weitere Anstrengungen unternehmen, das Hacken, ja, das Handy eventuell routen und um da dann ranzukommen. Ja. Aber auch das wäre dann für ein einigermaßen fitter Hacker kein größeres Problem. Mit der Verschlüsselung allerdings, da wird es ein Problem. Sobald das Handy aus ist, ist diese Hürde fast unüberwindbar. Ja, jedenfalls für normale Menschen, ja, und auch für gute Hacker hat das also eine, schon eine riesengroße, ist es schon eine riesengroße Problematik. Und ich würde sagen, es gibt nicht viele Menschen auf dem Planeten, die diese Verschlüsselung einfach so umgehen können. Und das ist ja schon mal gut. Ja, wie gesagt, 100% sicher gibt's nicht, aber ja, man lässt ja auch seine Haustür nicht offen oder seine Abschlusstür nicht offen von der Wohnung, nur weil man weiß, okay, jeder könnte die Tür einfach so eintreten. Ja, und das ist bei 95% der Türen in Deutschland der Fall. Ja, ein Fußtritt und die Tür ist offen. Ja, bitte nicht ausprobieren. Aber es ist wirklich so. Und deswegen schließt man aber seine Tür trotzdem ab. Und zwar doppelt. Ja, dann komme ich mal zu den News. Interessant, Japan, Nihon Daisuki. Apps aus dem Automat, wo anders kann es das geben als in Japan? Mensch, ich hätte es so gern, ja, dass es bei uns das auch gibt. Tatsächlich ein Automat, bei dem man hingehen kann und dann mit dem Handy über NFC, wird es freigeschaltet, kann man dann Apps kaufen. Ja? Wo ist der Sinn der Sache? Ja, ganz klar, zum Beispiel können diese Automaten natürlich Apps anbieten, die nicht in Google Play sind, aber auch Google Play Apps kann man darüber kaufen. Und da ist zum Beispiel eine interessante Geschichte, dass man da auch andere Zahlmöglichkeiten hat. Zum Beispiel könnte man da auch Münzgeld einwerfen und mit richtigem Bargeld Apps kaufen und herunterladen und das auf dem Gerät installieren lassen, ja. Oder auch mit anderen Zahlungsmöglichkeiten, die eben jetzt hier vom Play Store so direkt nicht unterstützt werden, weil es da auch auf den Betreiber von dem Automaten ankommt, ja. Ich sag, es gibt ja sehr viele verschiedene Debitkarten, ja, also so Prepaid Wertkarten, ja, wie bei uns, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, gibt's eigentlich ein bekannter Anbieter, jetzt weiß ich noch, egal. Also solche Karten, die man in den Geschäften kaufen kann, die vorher aufgeladen sind und dann eben also genutzt werden können für verschiedene Sachen. Das geht natürlich nur dann, wenn der Anbieter das auch im Portfolio hat, diese Zahlungsmöglichkeit, und das ist eben beim Play Store nicht der Fall. Aber bei dem Betreiber von dem Automat könnte das im Portfolio sein und somit könnte man damit auch bezahlen. Ja. Jedenfalls werden diese Maschinen jetzt aufgestellt, ja, die Japaner sind sowieso verrückt auf diese Maschinen, von denen man Sachen kriegt, ja, das ist sehr zum Leidwesen von mir, ist das in Deutschland leider nicht ganz so. Ich würde auch gerne einen warmen Grüntee aus dem Automat bekommen, und zwar nicht mit so einem Becher, wo dann rausfällt mit Zitronenaroma, ekelhaft, sondern so eine richtige Flasche, ja, die gewärmt wird im Automat oder auch gekühlt wird, ja. Jedenfalls Grüntee aus dem Automat in Flasche, das wäre schön, ja. Und alles Mögliche aus dem Automaten, ja. Egal was es ist, warum denn auch nicht? Ja, warum nicht? Da kann man zu jeder Tages- und Nachtzeit sich dann Sachen holen aus dem Automaten und ja, da braucht man da kein schlechtes Gewissen zu haben, dass die Mitarbeiter irgendwelcher Geschäfte zu unsozialen Zeiten, ja, ich möchte sagen zu asozialen Zeiten, ja, noch im Geschäft stehen müssen und den Leuten die Sachen verkaufen müssen, ja. Und das finde ich einfach eine gute Sache mit diesen Maschinen. Wie gesagt, leider bei uns nicht zu erwarten, dass es das bei uns gibt, auch nicht in den USA wahrscheinlich. Obwohl es da gibt es auch eine Maschine, wo man Goldbarren ziehen kann. Ja, tatsächlich kleine Goldbarren kann man dort ziehen. Ja, gibt es in einigen Hotels in den USA. Ja, das war auch mal nicht schlecht, ne? Ein Goldautomat. Ja. Das Galaxy Note 3, das hat jetzt einen ausführlichen Review erfahren von Android Central und wie immer kann ich hier das Review von Android Central nur empfehlen. Die Jungs sind echt fit und wer also dem Englischen mächtig ist, das soll da mal reinschauen, ist sehr schön. Als Nachteil wird hier Samsungs TouchWiz angeführt. Da kann ich mich erstmal nur anschließen. Ja. Allerdings wird hier erwähnt, dass es das Rückseite von dem Gerät ist übrigens ein Leder. Ist aus Leder die Rückseite. Aber zum Glück kein echtes Leder, sondern gefälschtes Leder. Das wird mir hier allerdings ein bisschen zu negativ festgestellt, weil ich finde es sehr, sehr positiv, dass es kein echtes Leder ist. Weil wenn es echtes Leder wäre, wäre das Telefon schon gleich für mich von vornherein nicht verkaufbar. Ja, denn ja, tote Tierhaut möchte ich nicht an meinem Handy haben. Und mich anderen schuldig machen dafür. Ja. Die Daten, ich glaube, ich habe die schon mal erwähnt, ja, mit 5,7 Zoll Displays, so wie erwartet, etwas größer als das Note 2, aber physikalisch gesehen, durch intelligentes Design ist es so gut wie nicht größer im gesamten Gerät, nur das Display eben größer. Das heißt, die nebendran, die Rahmen sind deutlich kleiner ausgefallen. Auch das hier wird mit einem S-Pen geliefert und das macht auch das Ganze aus mit dem Note 3. Ich muss schon sagen, dass diese Note-Serie ist einfach richtig genial und da, auch wenn jetzt hier das im Bericht negativ dargestellt wird, da finde ich eigentlich die TouchWiz-Oberfläche ganz gut, weil man kann da so ein paar Spielereien machen. Auf dem Note-Tablet 10.1 beispielsweise kann man mehrere Anwendungen gleichzeitig parallel auf dem Bildschirm sehen. Also so wie man es gewohnt ist vom Computer mit richtigem Multitasking, ja, wo man mehrere Anwendungen gleichzeitig sieht. Ganz faszinierende Geschichte. Also diese Erweiterungen sind sinnvoll. Und hier auch für den S-Pen die Erweiterung für das System durchaus gut. Ja. Interessant, hier auf jeden Fall sehr interessant, dass das Note 3 ein USB 3.0 Port hat, Micro USB 3.0. Man kann allerdings auch ein normales Micro USB Kabel anschließen, also keine Angst. Damit ist viel mehr möglich, ja, schnelleres Laden beispielsweise, weil USB 3.0 mehr Power hat, ja, und eben die Übertragung von Dateien über den Computer viel, viel schneller. Da lohnt sich mal wieder, das Teil anzuschließen an die USB-Schnittstelle, wenn man größere Datenmengen hat, zum Beispiel Filme oder ähnliches und das aufs Handy übertragen will, weil da geht die Post ab. Ja, ist Wahnsinn. Also da ist die Geschwindigkeit eigentlich nur noch begrenzt von der Geschwindigkeit des Speichers, der da verwendet wird, des Flash-Speichers. Und USB 3.0 ist da also schon eine wahnsinnige Fortschritt, gerade für Handys. Wie gesagt, nicht nur wegen der Geschwindigkeit, sondern auch wegen der Ladezeit, wenn man das über den Computer lädt. Ja. Wahnsinn. Also hier hat's auch Samsung wieder gezeigt, ja, sie haben keine Angst, neue Technologien in ihren Sachen reinzusetzen. Auch die Lautsprecher wurden hier nochmal verbessert. Ja, gut, braucht man nicht unbedingt jetzt so bei so einem Gerät, das wohl eher für Anwendungen, für Business-Anwendungen gedacht ist, ja. Aber man kann damit auch richtig was rauslocken, nämlich mit Spiele. Da glänzt sogar das Note 3 mit der guten Leistung, die da vorhanden ist, ja. Denn da ist schon gewaltig was unter der Haube bei dem Note 3, so dass es auch für Spiele sehr gut geeignet ist, nämlich ein Qualcomm Snapdragon 800 Gerät, Quad-Core mit 2,3 GHz, also mit einigen anderen Telefonen, zum Beispiel mit Sony Xperia Z Ultra, eines der schnellsten Geräte auf dem Markt, dann traumhafte 3 GB RAM, ja, Storage-Version, also Speicher wird ausgeliefert mit 32 und 64 GB plus der Möglichkeit, eine Micro-SD-Karte noch reinzumachen. Also, das stell mal so vor, 64 GB Speicher und dann noch eine 32 GB Micro-SD-Karte dazu. Und da kriegt man einiges drauf. Ja, also, wunderbar. Für Leute, die jetzt hier in das Cloud-Modell hier jetzt suspekt ist nach dem ganzen Skandal, die werden sich das sicherlich sehr freuen drüber. Natürlich geht wieder ein bisschen was ab für das Betriebssystem, aber bei diesen großen Mengen, ja, selbst bei der 32 GB Version kann man das auf jeden Fall noch verschmerzen. Wie gesagt, 32 GB Micro-SD-Karte rein und zapp. Ja, wunderbar. Natürlich sonst auch alles, was gehört, 13 Megapixel Kamera, sehr schön auch, ja, auch eine HDMI-Schnittstelle ist eingebaut, und LTE-fähig ist das Ganze, und Video, ja, ist dieses 4K-Video, ja, also, naja, ich habe ja schon mal über Sinn und Unsinn der Auflösung gesprochen, nur, ich sag mal so, 4K-Video sieht sehr gut aus von der Auflösung, ja, ja, mehr braucht man eigentlich nicht mehr zu sagen, weil das ganze Pixel-Gejammere ist einfach schlimm. Deswegen ist es auch das 5,7 Zoll Display Super AMOLED übrigens, ja, mit 1920x1080 Bildpunkten Auflösung, ist also Full HD und damit ist eigentlich alles gesagt. Ja, mehr braucht man eigentlich nicht. Ja, warum auch? Ja, also das, so sieht es aus. Näheres, wie gesagt, der Review ist sehr, sehr lang und sehr umfangreich. Da gibt's auch Videos dazu und viele, viele Bilder. Ja. Da könnt ihr alles hier nachlesen. Deswegen möchte ich jetzt gar nicht weiter hier die Kleinigkeiten breitreten. Ja. Es ist aber kurz ein faszinierendes Gerät. Und ich kann nur sagen, also ist irre. Ja. Videoaufnahmen wurde hier übrigens gemacht, die kann man sich hier auf YouTube mal angucken, schaltet die natürlich gleich auf HD, ja, auf Full HD, ist zwar nicht die Auflösung, die auch tatsächlich dann genutzt wird, die ist nämlich noch höher, aber die kann YouTube ja gar nicht darstellen, ja, beziehungsweise doch, hier gibt's eine Funktion, wenn ihr die neue Oberfläche habt, der Originalauflösung das anzuschauen, ja. Macht euch aber auf was gefasst, die Dateimengen, die Datenmengen, die da übertragen werden, sind irre. Ja? Also plant mal so ein bisschen Bufferzeit mit ein. Hm? Ich finde es sehr, sehr schön, dass es möglich ist. Ob es sinnvoll ist, wie gesagt, mir wird 720p Video vollkommen ausreichen, aber das ist ja dann zum Glück jedem selbst überlassen, ob er das will oder nicht oder wie auch immer. Ja, zum Preis, es ist viel höher, als ich gedacht habe. Das ist ein ganz klarer Minuspunkt, ja, richtig, richtig schlecht, finde ich, ist das. Alle haben natürlich nach den Geräten, die jetzt sehr, sehr günstig sind und trotzdem extrem viel Leistung bieten, haben natürlich alle erwartet, dass das Note 3 auch ein richtiger Preishammer wird. Also es wird jetzt hier gehandelt, beispielsweise beim großen Online-Versender für 689 Euro. Und der Preis ist voll und ganz gerechtfertigt. Also mehr als gerechtfertigt. Das ist, ich würde sogar sagen, das ist sogar günstig. Ja, günstig. Es ist zwar jetzt hier der Straßenpreis, der normale Preis liegt etwas höher, der normale Verkaufspreis, aber trotzdem, es ist okay, der Preis geht okay. aber es liegt halt weit unter den Erwartungen, die man jetzt hatte, nachdem man ein Nexus 4 für 199 Euro bekommt mit auch ziemlich guten Leistungsdaten. Ja. Natürlich ist das jetzt ein ganzes Stück besser. Ja. Aber das Galaxy Mega beispielsweise hat man auch gedacht, nach dem Mega, ja, das ist mit 6,3 Zoll Display, dass es hier vielleicht auch ein Samsung-Umdenken gibt. Aber natürlich, man hat sich da wieder viel zu viel Hoffnung gemacht. So ist es halt mal mit dem Hype. Ja, man erwartet zu viel und man kann nie zufriedengestellt werden ganz. Ja, 689 Euro geht in Ordnung, aber es ist schon ziemlich happig. Ja, für 689 kriege ich auch ein Sony Xperia Z Ultra. Ja, das kostet sogar weniger. Ich glaube, mittlerweile ist der Preis sogar weiter gefallen. Und das bietet natürlich, ja, liegt momentan Straßenpreis bei ab 610 Euro hier. Und da muss ich halt sagen, da kriege ich noch mehr an Leistungsdaten zumindest und noch ein größeres Display auch. Ja. Aber das ist ja eine Frage, wie groß soll das Display dann sein? Ja. Aber wie gesagt, er geht in Ordnung. Man kann nicht meckern, aber man meckert trotzdem, weil man eben erwartet hat, dass das eben ein Preishammer wird, so wie das Nexus 4, ja. Und, naja, gut, ist es halt nun mal nicht. Aber Galaxy Note 10.1, da gibt's auch was Neues zu vermelden, nämlich eine 2014-Edition. Und auch die hat Android Central schon im Review drin, ja. Und bei mir fällt gleich auf, das Design ist einiges schöner. Es sieht jetzt richtig toll aus. Es ist flacher, so wie das Xperia Z-Tablet ist. Also so richtig flach. Man kann es flach auflegen auf den Tisch, da ist nichts mehr gewölbt und so, das finde ich ganz, ganz toll. Und sieht auch vom Design her ganz, ganz schick aus. Die Daten, ja, die Daten sind auch hier sehr, sehr interessant. Bei dem großen Display hat sich auch Samsung nicht lumpen lassen. 2560x1600 Bildpunkte Auflösung bei so einem großen Gerät ist es durchaus okay. 299 Pixel per Inch, das ist schon ziemlich gut. Und kommt mit einem super clear LCD Display, also kein super AMOLED Bildschirm. Und ja, was gibt's sonst noch? Ein Exynos 5420 mit 3 GB Speicher. Ja, auch das ist sehr, sehr schön. Natürlich ist es ein Quad-Core Gerät. Hier wird auch nichts vermisst werden an Leistungsdaten, auch mit dem großen Display, da es eben so richtig drauf geachtet wurde von Samsung, dass das Teil eher overpowered ist als underpowered. Das zählt übrigens auch für den Akku, der mit fetten 8220 mAh kommt. Ist das nicht Wahnsinn, ja? 535 Gramm, ist fast schon ein Wunder, dass das Gewicht gehalten werden konnte bei dem Akku. Ja, kommt in Version 16, 32 und 64 GB Speicher und hat auch hier wie das Galaxy Note 3 ein MicroSD-Kanzler vorhanden. 8 Megapixel Kamera für ein Tablet ist sogar gar nicht schlecht, mit LED-Flash. 2 Megapixel Frontkamera, das heißt also auch für Video-Sessions und Selfie-Aufnahmen ist das ganz, ganz gut. Ja, ja. Ansonsten ist auch alles drin, was man braucht. Kompass, Accelerometer, logisch, das gehört sich einfach so. Und die Darstellung ist wirklich auch sehr, sehr schön. Wer da kann man sogar lesen damit. Ja, also mit dieser Qualität, da kann man auch mal ein Buch lesen damit. Wobei das Format da mit 10.1 ein bisschen unhandlich vielleicht ist. Aber immerhin, die Qualität vom Display ist einfach atemberaubend. Das sieht man sogar schon hier in den Screenshots. Das sieht aus, als ob die ein Blatt Papier fotografiert hätten. Ja. Richtig schön. Dann kommen natürlich auch wieder die super Anwendung, die ich eben schon angesprochen habe, zum Tragen. Ja, speziell für das Multitasking, wo man da mehrere Programme auf einmal auf dem Bildschirm haben kann, mehrere Apps richtig parallel nebeneinander benutzen kann. Und dann natürlich die Action-Memo, Scrapbooker, Screenwrite, S-Finder, Pen-Window, die ganzen Erweiterungen, die speziell auch für den S-Pen sind, mit dem man gerade, wenn man das geschäftlich nutzt, immer wieder da dran kommt, sagen, ah, das ist einfach Wahnsinn. Da kann man sich auch mal schnell handschriftlich Notizen machen. Man kann schnelle Skizze anfertigen. Ja, man kann auch, wenn man Fotos beispielsweise von seinem Handy aufs Tablet überträgt, kann man die pixelgenau fast mit dem Stift bearbeiten, ja, und ausschneiden und verändern. Auch hier spezielle Software wiederum, Kamerasoftware, die das ermöglicht. Und ja, was will man mehr? Also es ist wirklich fantastisch, dieses dieses Note System, das Note-Konzept. Da waren ja viele skeptisch, oh nein, nicht schon wieder so ein Stylus, nicht schon wieder ein Pen, das ist doch Vergangenheit. Ja, aber es hat sich gezeigt, dass eben ein Stylus doch genauer ist als die Patschefinger, ja, und für manche Anwendungen dann eben perfekt geeignet ist. Und das wird ja kombiniert mit der Möglichkeit, dass man alles auch ohne S-Pen benutzen kann. Ja, wer das also nicht will, der muss nicht. Ja, und manche Sachen gehen natürlich ohne Pen viel besser. Ja, klar. Und so kommt eben das Beste aus beiden Welten zusammen. Wenn man exaktes Arbeiten benutzt, nimmt man einen Pen. Ja, und wenn man eben das normal benutzt, zack, 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 dann kann man es eben mit den Fingern ganz normal machen. Ja, es ist kein, falls das noch irgendjemand glauben sollte, es ist kein resistives Display, sondern ist natürlich ein kapazitives Display. Ja, ganz klar. Jo. Also, so viel zu dem Galaxy Note 10.1 2014 Edition. Es gibt noch eine negative Nachricht bei Samsung, betreff auch das Note 3. Ja, aber nicht nur. Beim Galaxy S4 gab es das auch schon mal, das Gemunkel. Möglicherweise betrügt Samsung bei den Benchmarks. Das behaupten immer mehr. Hier schreibt zum Beispiel Talk Android, dass Ars Technica, die Macher vom Note 3 erwischt haben, dass die eben da eine Routine einbauen, die zum Beispiel erkennt, ob ein Benchmark-Programm läuft, und wenn dies der Fall ist, wird der Prozessortakt so hoch geschraubt, wie es eben im Normalfall nicht ist. Ja? Meine Meinung ist das ein bisschen geteilt, weil einmal natürlich schalten die Geräte, das ist auch bei modernen Laptops so, je nach Leistungsanforderung die Taktfrequenz höher oder niedriger. Ja, so weit, so gut. Das wäre kein Problem. Natürlich wird beim Benchmark-Programm denn der Prozessortakt aufs Maximale hochgesetzt. Der Vorwurf ist hier aber, dass hier die Taktfrequenz viel weiter erhöht wird als normalerweise üblich. Das heißt, im normalen Betrieb soll diese Taktfrequenz nie erreicht werden, nur wenn das Benchmark-Programm läuft. Und das soll auch speziell abgefragt werden, ja, dass diese App läuft, und nur dann wird es hochgetaktet wie verrückt, was dazu führt, dass natürlich die Batterie dramatisch nach unten geht. Das wäre allerdings ein Betrug. Denn wenn ich diese Leistung normalerweise nie nutzen kann, ja, weil das Gerät bei anderen Programmen nie so hoch taktet, sondern nur bei Benchmarks, dann ist das ganz klar ein Betrug. Wenn das auch ginge, also wenn das Handy immer, wenn ein Programm so extreme Leistung anfordert wie ein Benchmark, immer hochschalten würde, zum Beispiel beim Top Game oder so, dann wäre das kein Betrug und dann wäre alles okay, so wie es sein sollte. Ja. Deswegen sind da jetzt einige dran, und wenn sich das bewahrheitet, das wäre schon eine miese Sache. Ja. Das wäre vor allem nicht nur, weil das für einen Benchmark dann klar das Bild verzerrt, ja, sondern das wäre dann auch den Benutzern die maximale Leistung des Gerätes vorenthalten. Ja, das heißt, das Gerät könnte ja mehr Leistung bringen, als der Benutzer abrufen kann. Ja. Und das finde ich eigentlich den eigentlichen Skandal. Wenn ich ein leistungsfähiges Gerät habe, dann möchte ich auch die Möglichkeit haben, dieses Gerät bis zum letzten auszunutzen. Ja. Und wenn das durch einen Benchmark möglich ist, dann müsste es auch durch andere Sachen möglich sein. Ganz einfach. Ja, die Frage nach Benchmarks, ja, Benchmarks brauchen wir nicht, das ist nichts. Ja, doch, es gibt ganz klar einen Grund, warum Benchmarks immer noch notwendig sind, warum Benchmarks immer noch aussagekräftig sind, warum Benchmarks immer noch ein Existenzrecht haben. Und zwar ganz klar, weil man doch einfach ein Maß braucht, an dem man sich orientieren kann, Ja, wie leistungsfähig das Gerät ist. Vor allem im Hinblick darauf, dass man so ein Gerät eben 2 Jahre haben muss, wenn man hier nicht gerade Größes ist und ständig sich ein neues Handy kaufen kann, ohne dass der Vertrag eben schon abgelaufen ist. Und deswegen ist es als Orientierung für den Verbraucher auf jeden Fall eine ganz, ganz gute Sache. Und man spricht immer den Benchmark sowas ab, wie zum Beispiel, ja, im Real Life, ja, sieht das Ganze sowieso anders aus. Ja, das mag ja sein, aber man kann es trotzdem nehmen, um abzuschätzen, wie es im echten Leben denn nach 1,5 Jahren aussehen wird, ja, wenn die Apps kommen, die das Handy bis aufs Äußerste beanspruchen, ja, und dann zeigt es nämlich, ob das Gerät leistungsfähig ist und wie leistungsfähig man das gekauft hat. Und dann sind nämlich oft die Enttäuschungen recht groß, wenn man dann feststellt, nach einem Jahr, ja, fangen die Spiele auf einmal an zu rucken wie bekloppt. Und dann suchen die meisten nach den Fehlern. Und ganz klar, der Fehler ist eben meistens, dass man das Gerät zu knapp bemessen gekauft hat. Ja? Also es passiert immer wieder, ja, das brauche ich ja nicht. Ja, brauchen tut man es nicht. Noch nicht. Ja? Er braucht nur etwas zu kommen und schon zack. Ja? Das ist eben, Android ist eben wie bei einem Computersystem. Und ich kann euch sagen, wenn hier Ende des Jahres Battlefield 4 rauskommt, dann werden die Benutzer wieder reihenweise heulen und durchdrehen und ihre alten Kisten aus dem Fenster schmeißen, ja, weil sie nämlich feststellen, der Rechner, den ich vor 1 Jahr gekauft habe, um 50 Euro bei der Grafikkarte zu sparen, der macht's nicht mehr, das Battlefield 4, so wie ich es gern hätte. Ja. So, und dann gehen sie ins Geschäft, suchen eine neue Grafikkarte und stellen fest, tja, die 50 Euro mehr, die kosten halt bei einer Grafikkarte ist extern dann ja, 300, 400 Euro mehr. Beim Android gibt's noch ein weiteres Problem. Da kann man nichts aufrüsten. Prozessor, Grafikkarte, nichts aufrüsten. Neues Handy kaufen. So sieht's aus. Ja. Tja, und deswegen finde ich Benchmarks nach wie vor interessant, aussagekräftig. Zwar nicht unbedingt für die Bedienung selbst. Ja, ob jetzt ein Gerät 1000 Punkte mehr scored als ein anderes Gerät. Das ist uninteressant, wenn ich hier ins Menü gehe und rum die Programme durchsuche. Ja, ist alles flüssig, wunderbar. Bei dem einen und bei dem anderen kein Problem. Aber, wie gesagt, man kann es als Orientierung benutzen, wenn man sicher sein will, dass es in 1,5 Jahren oder 2 Jahren eben doch noch zu benutzen ist, das Teil. Ne? Gut, Zubehör für das Nexus 5 ist aufgetaucht. Tja, und wenn ihr euch jetzt am Kopf kratzt, was kann das sein? Ja, so sieht's aus. Und da sind auch einige Firmen jetzt, ja, sagen wir mal, unter Druck geraten im Netz. Tatsächlich hat ein Hersteller eine Tasche angeboten für das S5 Slimfit. Ja, Case wäre da vorhanden bei Amazon. Ja, gibt's es das? Und da fragt man sich natürlich schon, das Handy ist noch nicht mal 100%, steht noch mal 100% fest, was für Leistungsdaten und Dimensionen und so weiter das Teil hat. Und schon wird eine Tasche angeboten. Das riecht natürlich schon nach etwas unglaubwürdigem Angebot. Ja. So ging dann auch der Kommentarsturm los, ja, auf Amazon beispielsweise, ja. Und da hat zum Beispiel einer geschrieben, ja, das passt perfekt um mein Vapor Edition Nexus 5, ja, und Vorsicht, die Tasche fügt weiteres Gewicht zu dem Telefon hinzu, denn das Telefon wiegt genau 0,0 Pfund, ja, und ohne die Tasche und mit der Tasche wird noch einige Unzen mehr Gewicht hinzugefügt zu den 0,0 Pfund, ja. Klar, bei Vaporware, ne? Also, ja, es ist schon mit Vorsicht zu genießen und es ist wieder interessant, wie die Zubehörhersteller so ticken, statt dass sie dann, wenn das Telefon raus ist, vernünftiges Zubehör anbieten würden, bieten sie im Vorfeld Zubehör an, das eigentlich so gar nicht geben kann. Dass die ausgerechnet vorab die Spezifikation von Google bekommen haben, das glauben wir selbst nicht. Gut, Dell ist zurück bei Android-Handys. Man hat ja vermutet, dass sie jetzt voll und ganz nur noch Windows 8-Only-Tablets anbieten. Falsch. Dell hat das neue Venue 7 und Venue 8 Android-Tablet angekündigt, ja. Startet bei $149, also ein faszinierender Preis für das Venue 7 und das hat dann 1280x800 Bildpunkte Auflösung mit einem IPS-Screen, 2 GHz Dual-Core Intel-Prozessor, sehr, sehr interessant, ja. 16 GB Speicher intern, ja. Und auch natürlich mit einem Micro-SD-Karten-Slot. Das Venue 8 wird $180 kosten und fängt und hat dann Optionen für 16 oder 32 GB Speicher, ebenfalls mit Micro-SD-Karten-Slot ausgestattet. Somit kann man sagen, ist das ein interessantes Mid-Range-Tablet auf jeden Fall. Also an Leistungsdaten wie Samsung 10.1 Note 2014 Edition kommt es bei weitem nicht dran, aber für, wie gesagt, ein Mid-Range-Gerät ist das sehr, sehr gut. Ich finde, es sieht auch ganz ordentlich aus, kein Schnickschnack, kein Schnörkel zu erkennen, ein Rahmen, der groß genug ist, dass man das wohl auch halten kann, vernünftig, ja. Und ja, man müsste mal abwarten, inwieweit das dann hier sich durchsetzt, ja, ist ja schon sehr überraschend, dass Dell jetzt wieder ein Android-Handy anbietet, aber ich finde es auch schön, denn Dell hat nicht zu vernachlässigender Einfluss hier, vor allem in den USA, was hier solche Geräte betrifft. Ja. Dann noch eine neue Meldung zu dem Humble Bundle Mobile oder Humble Mobile Bundle 2, ja, habe ich ja letztens mal ausführlich vorgestellt, was für Spiele da dabei sind. Deswegen möchte ich da gar nicht jetzt weiter herum doktern da dran. Aber es sind neue hinzugekommen. Jawohl, wer mehr als den Durchschnitt zahlt, ich glaube, der ist momentan bei $4.70 oder $4.80, was immer genau, der bekommt jetzt noch, also Carvop dazu. Also das Spiel kann man vergessen. Also sorry, das ist furchtbar. Aber darum geht's nicht. Ja, also das ist furchtbar. Aber die zwei anderen sind sehr, sehr interessant. God of Blades, ein sehr schön gemachtes Side-Scrolling-Game, bei dem es darum geht, mit seinen kunstvollen Schwertern, die auch alle eine eigene Geschichte haben, ja, Gegner niederzumetzeln. Und natürlich Karateka Classic. Klingelt's? Genau, das Karateka vom C64 in der Originalfassung, angepasst auf die Touchscreens, hier für Android, ja, umgesetzt, fantastisch. Man kann in den Einstellungen übrigens auch von dem CRT-Modus, der standardmäßig voreingestellt ist, wie also so ein alter CRT-Monitor, kann man auch umschalten auf das LCD, dann sieht es etwas moderner aus. Ja, wer es mehr retromäßig mag, kann das natürlich so auf CRT lassen, das ist ein sehr schöner Effekt. Und kann also damit sich hier durchkämpfen. Weiterhin sind Soundtracks hinzukommen von zum Beispiel God of Blades, ja. Und auch das Making of Karateka PDF E-Book. Das alles, die Spiele wohlgemerkt, und auch das E-Book ohne DRM. Und alleine schon das E-Book, ja, ist als Retro-Fan von Brotherbund Software absolutes Muss. Ja, absolutes Muss. Übrigens, wer Retro mag, also es ist wirklich fantastisch. Ich sag euch, es gibt nichts Schöneres als auf seinem Tablet-Display, ja, an Spielen, zu sehen, wie im CRT-Bildmodus das alte Brotherbund-Logo wieder auf dem Display erscheint. Genau das Brotherbund-Logo. Hammer. Hart, sage ich nur. Hammerhart. Also deswegen nochmal, wie gesagt, drei weitere Spiele zugekommen, zwei davon super toll. Und ihr könnt so viel zahlen, wie ihr wollt. Wenn ihr über den Durchschnitt zahlt, kriegt ihr diese drei Spiele zusätzlich nochmal dazu. Damit sind es insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Spiele plus noch ein E-Book, plus noch die Soundtracks. Leute, wer da nicht kauft, ist selbst schuld. Und wie gut das Teil ist, das sage ich euch nachher noch, das Bundle, ja. Und ja, ich sag mal nur so. Von diesem Bundle werdet ihr noch in weiteren Sendungen hören. Da könnt ihr sicher sein. Ja. Dann, was gibt's noch? Ein gebogenes LG mit 6 Zoll Display soll rauskommen. Und zwar nächsten Monat. Was ist daran so toll? So ein leicht gebogenes Display, das hat man schon mal beim Nexus S. Ja. Und das ist unter Umständen gar nicht mal schlecht, weil vom Benutzen her ist es ein bisschen, ja, gibt noch ein paar Millimeter, ja, und vom Halten her auch. Wenn man es auf dem Tisch legt, ist es natürlich nicht mehr ganz so schön, aber dennoch scheint es für viele ansprechend zu sein, ja, dieses G-Flex wird sich das dann wohl nennen, ja. Und dadurch eben, dass dieses 6 Zoll Display ausgeliefert wird mit einem Plastic OLED Screen, also mit einem biegsamen, flexiblen Display, damit auch, glaube ich, das erste Handy, wo in dem Sinne also standardmäßig, serienmäßig ausgeliefert wird mit dieser Technik. Und da ist natürlich schon gut bei dem 6 Zoll, wenn das so ein bisschen konkav ist, dass man dann eben leichter drankommt mit dem Daumen. Ja, in der Praxis müssen wir es natürlich erstmal ausprobieren. Aber ja, schön. Ja, schön. Technische Daten des Nexus 4 scheinen sicher zu sein, habe ich geschrieben. Naja, gut, da habe ich mich vielleicht ein bisschen arg weit aus dem Fenster gelehnt, aber auf jeden Fall hat man schon wieder ein paar Hinweise mehr, die die technischen Daten verdichten sich langsam und ja, irgendwann, man kann irgendwann davon ausgehen, dass es stimmen. 4,95 Zoll Display, also sagen wir 5 Zoll Display, das ist das, was ich auch erwartet habe als Minimum. Ja, IPS LCD Display, ich hätte es gerne noch ein bisschen größer, aber okay. Snapdragon 800 Quad-Core CPU mit 2,3 GHz, auch wieder hier, so ich glaube, das ist der neue Standard, ja, mit der Snapdragon 800 Quad-Core mit 2,3 GHz und das ist schön. Nicht schön, und ich hoffe, dass das ein Fehler ist, dass ich das nicht bewahrheite, 2 GB RAM, ja, 32 GB, also Hauptspeicher, 32 GB SD-Speicher dann für Sachen abzulegen, das ist okay. 8 Megapixel Kamera hinten, finde ich auch nicht so toll, ist nicht mehr zeitgemäß, sorry. 1,3 Megapixel Frontkamera ist auch nicht mehr zeitgemäß. 2300 mAh Batterie hört sich gut an, und HDMI Output ist auch interessant. NFC, Bluetooth 3 und da ist ein Fragezeichen, ja. Ehrlich gesagt, wenn ich mir das jetzt so durchlese, dann kann ich es kaum glauben, dass das wirklich die technischen Daten sein sollen. Woher sind die technischen Daten überhaupt gekommen? Und zwar, das Service Manual, ja, hat irgendwie die Wege ins Internet gefunden, ja, und wurde wohl gescannt und unter die Leute gebracht, ja, und da gibt's eben solche Leaked Images, ja, aber ehrlich gesagt, ich bin, je genauer ich das durchlese, desto unglaublicher finde ich. Also 2 GB Hauptspeicher und Bluetooth 3, 8 Megapixel Kamera, nee, das hört sich eher an, als ob da die Konkurrenz am Werk gewesen wäre mit schlechten Gerüchten, damit die damit hier schlechte Publicity gibt. Also das ist aber wohl, nee, das kann nicht sein. Ehrlich gesagt, Leute, deswegen würde ich mir das Teil nicht kaufen. Wenn sich das bewahrheiten würde, würde ich es deswegen nicht kaufen. Ja, 2 GB RAM für so ein Gerät, das ist nicht mehr, absolut nicht mehr drin. Bluetooth 3 ebenfalls nicht mehr. Ja. Wobei bei Bluetooth 3 könnte ich mir es noch erklären mit den Lizenzen. Aber 8 Megapixel Kamera, nö. Ganz einfach nö. Geht nicht. Geht gar nicht. Deswegen gehe ich jetzt auch mal zum nächsten. Simlock-Chaos bei Samsung. Ja. Das ist wirklich bedenkliche Sache. Letzte Woche gab es ja Hinweise drauf, oder gab es die Meldung, dass Samsung die Geräte in den USA mit einem SIM-Lock versieht. Das heißt, wenn man eine ausländische Karte reinsetzt, dann kann man das nur noch in diesem Netz benutzen und das Telefon ist gesperrt. Wenn man das Telefon mit einer Karte betreibt, dem Land, wo man es gekauft hat, dann wird das SIM-Lock entfernt und man kann alle Karten aus allen Ländern reinsetzen. Das scheint aber nicht ganz so der Fall zu sein. Ja, so war die offizielle Darstellung und auch einige Newsmedien haben das berichtet und es scheint wohl auch so bei einigen passiert zu sein, aber die Gerüchte verdichten sich, was heißt Gerüchte, die Meldungen verdichten sich von Leuten, die genau das gemacht haben und dann festgestellt haben, dass nach kurzer Zeit trotzdem das SIM-Lock wieder reinspringt und es dann nicht möglich ist, eine andere Karte reinzulegen. Unklar ist allerdings auch, ob jetzt das nur in den USA ist oder nicht. Sind auch bei uns Geräte aufgetaucht mit diesem Regionallock, diesen Region-SIM-Lock. Aber ob diese Geräte für Deutschland gedacht waren oder nicht, das konnte man jetzt noch nicht unbedingt beantworten. Ja. Falls Samsung das hier weltweit machen will mit diesen Geräten, dann sehe ich aber Handlungsbedarf. Weil es kann nicht sein, dass hier zusätzlich zu den ganzen Beschränkungen jetzt noch ein Regionallock kommt. Das sollte nicht sein und da kann man nur sagen, ich würde mir so ein Handy nicht kaufen. Ganz einfach. Da will ich mir die Freiheit doch noch lassen, weil wenn ich dann nämlich mal ins Ausland fahre und will da ein paar Wochen das Handy benutzen und es geht nicht, und habe viel Geld dafür bezahlt, da muss ich ganz klar sagen, dann würde ich das Teil dann wieder vor die Füße schmeißen. Und damit das nicht passiert, kaufe ich es echt gar nicht. Deswegen, ich bin richtig entsetzt, ja, und ich kann hoffen, dass sich das jetzt hier bald in Luft auflöst, oder zumindest mal für andere Länder außerhalb der USA, per Software-Update, das Ganze dann, dieser Spuk endlich komplett eingestellt wird. Denn ich kann mir zwar schon vorstellen, warum das in den USA gemacht wird, obwohl das natürlich nur Spekulation ist, aber bei uns ist die Terrorparanoia ja wohl noch nicht ganz so groß. Und falls Samsung da das uns so draufdrücken will aufs Auge, dann kann ich nur sagen, das geht nicht. HTC allerdings, die haben auch ohne diesen Region SIM-Lock massive Probleme. Man tut HTC schon richtig leid, ja. Aber obwohl die Presse doch alles so positiv waren und auch hier die Benutzer, auch hier in der Community, ja, die Verfechter von HTC so vehement die Geräte verteidigt haben, ja, es ist das eingetreten, was ich eigentlich von Anfang an befürchtet habe. HTC konnte mit dem HTC One eben nicht das rausreißen, ja, was ich gerne hätte. Ich sag mal, schuld war, dass am Anfang auch gar nicht genug Geräte verfügbar waren. Es konnten gar nicht genug verkauft werden, damit sich das überhaupt annähernd auch nur an den ersten zwei Verkaufstage von den Samsung 4 zum Beispiel oder Samsung 3 herangewagt hätte. Ja. Es wäre gar nicht gegangen. Selbst wenn alle Leute nur noch das HTC kaufen wollten, ja, wäre es jetzt nicht gereicht von den Mengen, die eben zur Verfügung standen haben, die ausgeliefert werden konnten, die produziert werden konnten, damit überhaupt Samsung nennenswerter Anteil am Handymarkt flöten geht. Ja, und das war vielleicht auch ein Problem. Auf jeden Fall hat es bei weitem die Erwartungen von dem HTC One verfehlt. Das HTC One hat die Erwartungen bei weitem von HTC verfehlt. Deswegen hat jetzt HTC ein Riesenproblem. Das erste Mal muss in einem Quartal, ja, was wir sagen ja auch Quartal, Geschäftsquartal, ja, muss ein Verlust eingeräumt werden, ja, und zwar 101 Millionen Dollar Verlust im dritten Quartal 2013. Und das ist wirklich ein herber Schlag für das, dass man ja durch das HTC One riesige Pluszahlen schreiben wollte. Jetzt ist natürlich die Sache, hier wird schon spekuliert, welche Köpfe denn rollen. Wird es den CEO treffen jetzt oder nicht? Er guckt auf dem Bild, ich weiß nicht, wann das Bild gemacht wurde, er guckt wirklich nicht gerade sehr erfreut, ja. Und Peter Joe wird sich wohl nicht mehr lange halten können auf seinem Chefposten. Er hat auch gesagt, er hat ja schon im Vorfeld gesagt, dass er seinen Job kündigen wird als CEO bei HTC, wenn das HTC One nicht erfolgreich wird. Und das HTC One war nicht erfolgreich. Es ist schon ziemlich, es war eigentlich erfolgreich in der Presse, war es mehr als erfolgreich. Die ganze Presse hat's gelobt, ja. Überall war es super. Ja, ich habe nicht eine Meldung von großen Newsmedien gehört, ja, die ja generell gegen Samsung schimpfen, immer gegen Samsung schimpfen, ja. Und die haben alle so positiv geschrieben, das HTC One. Und trotzdem hat's auf dem Markt keinen Erfolg gehabt. Und das ist doch schon ziemlich deprimierend. Ja, und ich möchte nicht in der Haut von HTC jetzt stecken und vom CEO Peter Show. Wie wollen die da das Ruder jetzt noch rumreißen? Es ist schon ziemlich heftig. HTC befindet sich in einer Abwärtsspirale. Letzte Woche habe ich ja schon gesagt, Beats hat seine Marktanteile schon mal schnell zurückgekauft. Ja, die HTC hat noch 25% Beats-Anteile im Besitz gehabt. Und das war wohl offenbar den Beats-Gründern zu heiß und die haben schon mal schnell ihre Anteile für über 260 Millionen Dollar zurückgekauft, weil die Angst haben, dass dann Beats in diese HTC-Abwärtsspirale mit reingezogen wird. Weil Beats geht ziemlich gut, HTC ziemlich schlecht. Ich halte auf jeden Fall HTC im Auge, ja, und werde euch auch weiterhin da News zu bringen. Ich halte ja, wie ihr alle wisst, von dem HTC Sense überhaupt gar nichts. Vielleicht sollte HTC mal seine Strategie überdenken, weg von dem HTC Sense zu gehen, ja, mehr auf Stock Android, weil, ob ihr es glaubt oder nicht, Google hat mit seinem Nexus 4 mehr Erfolg gehabt als HTC One mit seinem HTC mit seinem HTC One. Und das, obwohl das Nexus eigentlich die ganze Zeit als eher als so Geek-Phone gegolten hat, ja. Und jetzt hier, also ich bin schon einigermaßen überrascht und ich wünsche aber HTC wirklich, dass es gut geht. Sense hin, Sense her. Weil HTC ist war von Anfang an die Android-Größe. Das erste Android-Gerät war von HTC, das HTC Dream, auch T-Mobile G1 genannt, ja. Und das wäre wirklich also eine traurige Geschichte, wenn HTC jetzt wirklich, sagen wir mal das Schlimmste, ja, wenn HTC pleite ginge. Ja, weil momentan sieht's echt nicht gut aus. Und ich kann nur hoffen, dass sich der Markt nochmal umorientiert und wie gesagt, vielleicht sollten die das mal probieren, mehr Möglichkeiten der Benutzer zu lassen, weil ein Gerät, das scheint nicht zu klappen. Ja, die wollten es ja vereinheitlichen mit dem HTC One. Samsung hat für jeden Mist, man denkt gerade, die haben für jeden Kunden ein eigenes Gerät. Ja? so viel unterschiedliche Sachen gibt, so viel unterschiedliche Bildschirmgrößen gibt, so viel unterschiedliche Ausstattungen gibt's, ja, so viel unterschiedliche Preislagen gibt's, ja. HTC hat billigst Phones, ja, für 99 Euro und die haben die Top-Phones für 700 Euro, ja? Und zwischendrin alles Mögliche, ja, Dutzende von Modelle, da blickt man jetzt nicht mehr durch, was welches Modell ist. Allein Tablets gibt's, so viele Bildschirmgrößen, ja. Da blickt man gar nicht mehr durch, aber das Konzept scheint aufzugehen. Für jeden das Gerät, das er möchte. Und ja, verdammt nochmal, muss ich mal fluchen. Warum HTC kommst du nicht von deinem hohen Ross runter und bietest einfach mal ein HTC Pure an mit unmodifiziertem Android? Ja, so viel kann man doch damit nicht Verlust machen. Im Gegenteil, die Wartung ist noch geringer als das, was man braucht, wenn man so ein HTC Sense System hat, ja. Und man kann doch die Leute entscheiden lassen, was sie haben wollen, und dann klappt's doch, ja. Ich möchte jetzt nicht auf die Google Edition zu sprechen kommen, weil das HTC One gibt's ja auch als Google Edition, aber die Google Edition ist eben kein Stock Android, um es mal klipp und klar zu sagen, ja. Aber das steht wieder auf einem anderen Blatt. Aber wie gesagt, es ist einfach ein Trauerspiel, was bei HTC abgeht, und ja, ich hoffe, die können noch irgendwie was tricksen, damit sie das Unternehmen retten können. Ja, weil es sieht nicht gut aus. So, ich rede schon, ich habe noch, ach Gott, ich habe noch Community-Nachrichten. Ich mach's ganz, ganz kurz. Hangouts mit SMS in 4.4 KitKat. Der Christian hat mir das geschrieben. Da gibt's ein Gerücht, ja, dass das Cashies Blog mit der lustigen Domain, wo ich mal voll drauf reingefallen bin, ja. Das hat hier einen Beitrag veröffentlicht, nämlich dass Hangouts eventuell SMS mit integriert, ja, in der Version 4.4 des Android Betriebssystem KitKat und deren integrierte Hangouts Version. Das ist eigentlich auch erwartet worden, schon von längerer Zeit, vielleicht sogar noch vor 4.4, beziehungsweise auch für die älteren Systeme, dann auch für 4.3, so wird das bestimmt nachgerüstet werden. Das ist kein Geheimnis, das wurde ja schon offiziell bestätigt, dass Google daran arbeitet, aber ja, noch Zeit benötigen. Es wäre durchaus möglich, dass eben jetzt das schon in 4.4 kommt, Hangouts mit SMS-Unterstützung, und wie gesagt, ich habe nur die Bitte, dass es ausgeschalten werden kann, dieser automatische SMS-Versand, wenn keine Datenverbindung ist, weil na gut, ich nutze sowieso Hangouts nicht mehr, sondern Jabber über einen sicheren OTR-Server, aber dennoch ich würde, glaube ich, mir Hangouts disablen, damit ich ja nicht aus Versehen hier SMS verschicke, weil das will ich nicht. Ich verschicke keine SMS mehr. Das kostet ja Geld. Dann ebenfalls von Christian ein Bericht, dass Google die Übernahme von BlackBerry plant. Das ist eine interessante Geschichte. Im Google Watch Blog wurde das veröffentlicht. Ich weiß noch nicht, ob das wirklich hundertprozentig schon sicher ist. Also es gibt offenbar noch wesentlich mehr Interessenten, aber Google scheint als Favorit zu gelten. Ja. Offenbar will auch LG, Samsung, Cisco, Intel und SAP BlackBerry übernehmen. Aber das wäre schon eine interessante Sache. Aber Google und BlackBerry, ich weiß nicht genau, wohin das führt. Business Power, ja gut, mit der Sicherheit wäre es dann wohl vorbei. Ja, für Geschäfte jetzt, ja. Wobei BlackBerry ja auch bekannt ist dafür, dass es schon mit beispielsweise NSA zusammenarbeiten muss, obwohl es ein kanadisches Unternehmen ist übrigens. Ja. Dennoch war bisher immer BlackBerry als recht sichere Kommunikation für Betriebe, für geschäftliche Geschichten gedacht oder bekannt, und Google eher nicht. Ja, Google ist mehr so für den Privatleute. Jetzt weiß ich gar nicht, wie das hier zusammenpasst. Ob die Firmen sich dann darauf einlassen, auf ein BlackBerry, das von Google ist. Also ich weiß nicht genau. Also, naja. Wenn wir abwarten. Auf jeden Fall ist das eine interessante Geschichte. Ich weiß nicht, ob sich das bewahrheitet oder nicht. Aber auf jeden Fall, das kann man im Auge behalten. Ja. Und der Stefan schreibt noch, Android 4.4 KitKat, neue Screenshots, neue Funktionen und Features kann man drauf sehen, ja. Beispielsweise neue Bearbeitungsmöglichkeiten bei Fotos. Das war ja schon abzusehen, dass es passiert. Dann kann man auch drucken. Also man hat ein anderes Druckermenü. Ja. Man sieht auch ganz klar nochmal, dass hier das normale Theme, das so im Vordergrund steht, zum Beispiel in der Einstellung, dass das alles, nicht in den Systemeinstellungen, aber halt so in den Programmeinstellungen, dass das alles eben schwarz auf weiß ist, mit einem ja schönen Schatten, ja, aber flach. Also das ist wirklich schön, gefällt mir sehr gut. Der Einstellungsbildschirm wiederum ist allerdings wieder in diesem schwarzen Theme gehalten. Das ist noch nicht so ganz konsistent, vielleicht ändert sich das ja auch noch. Außerdem sollen noch die Google Apps Keep und Quick Office jetzt direkt in 4.4 integriert sein, ja, und sind dann eben bereits vorinstalliert. Erlaub. Danke Stefan und danke Christian für eure Meldungen, und dann komme ich jetzt zur App der Woche. Punch Quest ist das. Und Punch Quest ist Teil vom Humble Mobile Bundle 2. Also, wenn ihr die App gut findet, braucht ihr die nicht separat zu kaufen für 74 Euro Cent, sondern ihr könnt es auch im Bundle kaufen und kriegt dann gleich noch viel, viel mehr dazu. Da sind noch mehr Apps der Woche dabei, kann ich euch schon mal verraten, ja, in dem Humble Mobile Bundle 2. Aber Punch Quest gibt es auch alleine, deswegen habe ich das mal im Play Store verlinkt. Und da, das ist so ein Side-Scroller, bei dem ihr in guter, sag ich mal, Kung-Fu-Master-Manier von rechts nach links läuft. Nein, nicht ganz, aber ich erkläre es gleich nochmal. Von rechts nach links läuft und prügelt bis dem Gegner die schwarze Kracht. Ja. Die Grafik ist sehr schön, auch wenn sie so ein bisschen den Retro-Look hat. So ist das nicht korrekt. Also das ist nicht Retro-Grafik, sondern es hat nur den Retro-Look. Man sieht es an den Effekten, die wirklich fulminant sind. Und das ist also ganz, ganz schnell. Es gibt nur eine Richtung, ja, und das ist nach rechts, ja, ganz klar. Und deswegen unterscheidet es auch zum Beispiel vom Kung Fu Master. Und es ist schnell, richtig schnell. Da kloppt man sich in Windeseile durch die Gegend und batsch, batsch, boom. Man hat einen Uppercut und einen Dash Punch, ja. Beides kann man noch verbessern durch Aufrüsten des Charakters mit Gold, das man gewinnt beim Spielen. Und dann geht's los, bum bum peng bau, ja, zack. Und auch die Teile, die man abklopft von den Gegnern, keine Angst, es sind nur Skelette und sowas und andere Monster, ja, also es ist nicht übermäßig brutal jetzt, ja, aber die Teile, die man abklopft, zum Beispiel von Skeletten, die fliegen auch auf andere Skelette und haut die glatt um. Also man kann da mit einem Schlag eine ganze Reihe von Gegner platt machen, ja, wenn man den geschickt ansetzt, ja. Und es geht richtig los. Man kann auch seinen Charakter verändern, anpassen, designmäßig anpassen, ja. Man hat auch Zusatzwaffen, die man finden kann, Power-Ups, die es unterwegs gibt, oder die man sich auch wieder kaufen kann durch Gold. Es gibt sogar einen kleinen Dinosaurier wie den Yoshi, ja, auf dem man reiten kann und der mit Laserstrahlen aus seinem Mund die Gegner pulverisiert. Und. Also das ist wirklich ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Es ist wirklich ein schnelles, dynamisches Prügel-Power-Spiel mit fulminanten Effekten, aber wunderhübscher Retro-Grafik. Was so das Optische betrifft. Auch interessant ist, wenn man den Bildschirm dreht, da wird umgeschaltet tatsächlich zwischen Landscape Mode und Portrait Modus. Wow. Das ist auch selten, ne? Der Macher ist Noodlecake Studios und das wird vielleicht dem einen oder anderen schon was sagen. Die haben auch viele andere interessante Games, zum Beispiel Super Stickman Golf, ja, war mal vor ewigen Zeiten, hat das mal der Mo als App der Woche gehabt, ne, Stickman Golf. Und Zombie Road Trip gibt's beispielsweise und. Also viele, viele interessante Apps von dieser Firma Noodlecake. Und deswegen, ich kann es euch nur empfehlen, App der Woche, absolut gerechtfertigt. Das scheinen auch so die Reviewer zu sehen und dass ich jetzt vorher geguckt habe, im Play Store 4.7 von 5 möglichen ist einer der besten App-Bewertungen, die ich gesehen habe bis jetzt bei 2461 Bewertungen. Wow, kann ich dann das sagen. Top. Da setze ich gleich mal ein Plus 1 hier auf Google Plus. So. Genau, das muss sein. So, ja, und Leute, das war's für heute von dem Antcast. Und wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen oder Themenvorschläge habt, nur her damit. Ihr findet die Community auf Google Plus, Antcast, oben in der Suche eingeben, dann unten die Community auswählen. Oder ihr schreibt eine Mail an rio@thenetcast.com, ryo@thenetcast.com. Den GPG-Key findet ihr auch auf der Seite, nämlich antcast.thenetcast.com. Und bitte immer an die Mehrzahl denken. Thenetcasts.com mit S, schon landet ihr irgendwo anders dann. Und damit bleibt mir nur euch eine schöne Woche zu wünschen. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!